Es gibt Grenzen. Ich spüre noch die kleine, verschwitzte Kinderhand in meiner verschwitzten Erwachsenenhand. Bestimmt zieht der vielleicht 12-jährige Junge mich hinter sich her. Quer über den Asphalt hin zu einer Wiese abseits des Parkplatzgeländes, auf dem sich einige hundert Menschen in einem Zeltlager angesiedelt haben. Wir befinden uns ganz in der Nähe des nordgriechischen Idomeni, unweit von Mazedonien. Zu unserem kleinen Tross gehören drei weitere Jungen, die ich auf 8, 13 und 14 Jahre schätzen würde. Auf der Wiese angekommen, steuern wir ein einsames kleines Zelt unter zwei Birken an. Die Jungen fordern mich stumm dazu auf, hineinzuschlüpfen. Ich nehme Platz, der Zelteingang wird zugezogen und die vier ordnen sich im Halbkreis um mich herum an. Und dann legen sie los. Im schnellen Wechsel erzählen sie gestenreich und auf Kurdisch. Zwischendurch höre ich englische Brocken wie Uncle, Father und mehrmals Dad. Es wird deutlich, dass sie davon berichten, wie ihre Väter, Onkel und andere Angehörige in Syrien gefangen genommen, teils gefoltert und teils hingerichtet wurden. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert. Es handelt sich wahrscheinlich nur um ein paar Minuten, aber mir kommt es ewig vor. Die Jungen reden so, als würden sie lauter unterhaltsame Anekdoten zum Besten geben. Dann ist es auf einmal vorbei. Wir verlassen das Zelt. Von außen wird es zugezogen und wir gehen zurück zum Lager. Den Kontakt zu den drei Brüdern, ihrem Freund und ihrer Mutter habe ich verloren. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, ob sie es nach England geschafft haben oder nicht. Die Chancen standen vor gut 2,5 Jahren nicht besonders gut. Es gibt Grenzen, sagt Europa. Ja, so ist es wohl. Es gibt Grenzen. Und die sorgen dafür, dass der Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, für manche scheinbar mehr gilt als für andere. Die anderen da draußen sollen ruhig vor die Hunde gehen. Hier haben die nichts zu suchen. Diese entwürdigenden Grenzen müssen wir abbauen, wollen wir das deutsche Grundgesetz und die Menschenrechte nicht dort lassen, wo wir sie hingezogen haben, im Dreck. Die Liedermacherin Dota singt treffend: Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Dota hat recht. Wir erhalten Grenzen aufrecht und machen dadurch die Würde für viele zu einem Konjunktiv. Würde, die Würde bloß allen zugesprochen. Was ist aber mit den Grenzen, die wir schützen sollten? In der letzten Strophe heißt es: Sie, also die Grenzen, müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die vier kurdischen Jungen haben mir das überdeutlich vor Augen geführt. Sie haben sich geholt, wonach sie ein Bedürfnis hatten. Ein Ein-Mann-Publikum, das sich ihre Geschichten anhörte, auch wenn sie das Zelt danach wieder zugemacht haben. Dieser Moment aber bleibt wie ein Stachel in meinem Bewusstsein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.
Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Remix-Folge. Hier von der Burg. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Wochenende auf der Burg. Wir haben nämlich mega viel rum und aufgeräumt.
Aber wisst ihr eigentlich, wie berühmt die Burg im Moment ist?
Nein.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt letztens für Remix ich verrate noch nicht mit wem, aber einen Interviewtermin ausmachen wollen. Ne? Und dann habe ich so gesagt, ja, übrigens, wir können das über Skype oder per Telefon machen. Das funktioniert technisch bei uns. Und er meinte, der betreffende zukünftige Gast, Tobias Weichs, meinte so, aber ich würde ja auch mal gerne in die Burg kommen.
Ja, wow!
So, boah, krasser Scheiß.
Ja, ja. Deswegen. Also, falls du das hörst, du bist der Held meiner Kindheit-Jugendtag.
Ja, ja.
Ach, da bin ich ja ganz hart. Okay.
Muss ich einfach mal erzählen. Vorab schon mal herzlich willkommen auf der Burg.
Der Burg.
Jederzeit.
Genau. Und wer nicht weiß, was die Burg ist, Fang gefälligst bei Folge 1 an.
Da gab es die Burg. Gab's noch
nein, die
gab es
noch nicht.
Ja, aber also, irgendwann wird es dann erklärt. Ich verrate nicht wo.
Weil du es nicht mehr weißt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll energetisch, weil wir mega was geschafft haben und ich voll so im Flow war. Und das passiert ja jetzt nicht so super häufig, aber wuhu, ich habe sogar den Video aufgemacht. Video!
Also ich muss schon sagen, du und Heidi, ihr habt ganz schön was abgerissen heute. Respekt, Respekt.
Sagt der, der gefühlt 20 Kartons in den Keller getragen hat, aber danke. Ja, egal. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Ja.
Jetzt. Ach ja, du bist Saphira übrigens.
Ich bin Saphira. Hi. Und du bist?
Ich bin der Insan übrigens.
Und ich bin Jason.
Juhu. Das ist die heutige Besetzung. Zu diesen, leider ist die Marie nicht da und das schmerzt
Marie,
uns alle sehr.
Wo bist du?
Wo bist du? Ja.
Die Vögel scheißen vom Himmel.
Annemarie Kantereit findet das auch sehr schade, dass Marie nicht dabei ist. Okay, das heutige Thema ist nämlich eigentlich eins, wo es cool wäre, wenn sie dabei gewesen wäre, aber wir haben natürlich kein Verständnis, aber machst du nichts. Ja, der Hashtag dieser Woche wird schon ganz gut erklären, worum es geht. Der Hashtag der Woche ist nämlich
unantastbar.
Unantastbar, genau. Schwieriges Thema, wir wollen heute über Würde reden und ich fange mal direkt mit einem Schwank aus meiner Jugend an. Und zwar, Thomas Sieling war es, glaube ich, war derzeit mal mein Klassenlehrer. Und ja, so hört auf in der Bewegung.
Was kommt jetzt?
Unterricht, frag mich nicht welchen, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall hat er angefangen zu sagen, Kinders, was ist denn eigentlich Würde? Und wie man das so macht, haben wir angefangen, Beispiele zu geben, was vielleicht nicht Würde ist. Und da kam das Beispiel, naja, wenn ein Mensch aus einem Hundenapf vom Boden isst, dann ist das würdelos. Und da meinte er, kann man denn auch würdevoll aus einem Hundenapf vom Boden essen? Fand ich super spannend. Ich weiß Deep nicht, warum. Shit. Jo, ich, ne, 6. Klasse, wie alt bin ich? Lass das mal 20 Jahre her sein, abgefahren. Es könnte 20 Jahre her gewesen sein. Und ich kann mich trotzdem noch dran erinnern. Und dann hat er uns die Hausaufgabe aufgegeben, doch alle mal zu Hause zu recherchieren und so weiter, was Würde ist. Und jetzt kommt das Krasse. Wir haben nie wieder drüber geredet. Seit 20 Jahren frage ich mich, was Würde ist. Danke, Herr Sieling. Fail.
Also ich muss sagen, das ist didaktisch, ist das ganz großes Kino, weil er hat natürlich euch jetzt nicht die fertige Antwort gegeben, sondern er hat euch einen Impuls gegeben. Und guck mal, wie stark, ne? 20 Jahre später denkst du immer noch drüber nach.
Ja, da stehe ich nun nicht Armator und bin so doof als wie zuvor. 20 Jahre.
Ein gewiefter Didaktiker.
Ist das unglaublich. Das ist, ja.
Chapeau.
Würde. Wer hatte eigentlich die Idee? Marie, wo bist du?
Wird der neue Hashtag irgendwie, ne? Nein, es ist unantastbar, aber es fühlt sich gerade so an.
Ach, herrlich. Ja.
Ja, aber ich meine, im Endeffekt, also was man schon lassen, also dem guten Mann, der Herr Sieling, lassen kann, boah, ich hoffe, es war Herr Sieling, es tut mir leid, falls es jemand anders war, aber ich meine, es wäre so gewesen. Auf jeden Fall, was es mit mir gemacht hat, ist der Gedanke so, yo, ich könnte mit Würde aus einem Hundenapf essen.
Wow.
Nicht aus Camillos, bitte. Lass uns sonst nicht ausprobieren. Aber es hat mir zumindest, also das, was mir geblieben ist, ist tatsächlich, dass Würde nicht von Handlungen abhängig ist, sondern irgendwas anderes sein muss. Und das fand ich gut und wichtig.
Das ist eine Sache, die wir sicherlich kontrovers diskutieren könnten.
So, und jetzt ihr zwei Lehrer, bringt es zu Ende.
Die Frage ist, was ist überhaupt Würde?
Jo.
Ja. Yeah. Also, die Marie hat sich ein Buch dazu gekauft. Und da die Marie aber heute nicht da ist, darf ich aus diesem Buch zitieren. Ich werde also in die Rolle von Marie schlüpfen.
Wir können dich auch Marie nennen, wenn ihr das
Das fände ich besonders creepy.
Oh Gott. Was ist kaputt bei euch? Das Buch, welches ich meine, ist von Gerald Hüther, seinerseits Neurobiologe, sogar einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Der schreibt recht gut. Ich habe das Buch noch nicht komplett durch, aber die Kerngedanken, denke ich, habe ich schon zu mir aneignen können. So, der Herr Hüther definiert an einer Stelle dann, was er unter Würde meint. So, und für ihn ist Würde erstaunlicherweise etwas anderes, was ich darunter verstehen würde, nämlich hat aus meiner Sicht, so wie ich ihn verstehe, hat erstmal gar nichts mit Wert zu tun. Der Wert des Menschen, das ist da gar nicht so gemeint, sondern für ihn ist Würde, er nennt das einen inneren Kompass. Ich lese euch mal ein Textchen hier vor. Was ist eigentlich genau Würde? Der Begriff Würde ist eine Orientierung bietende Vorstellung, an der wir Menschen unser Handeln ausrichten, eine Art innerer Kompass also, mit dessen Hilfe wir unser Leben und unser Zusammenleben so gestalten, damit es für uns selbst, aber auch für die anderen gut ist. Damit jeder Mensch die ihm angelegten Potenziale entfalten, sich ein Leben lang weiterentwickeln kann. Das aber kann nur gelingen, wenn wir uns selbst als Gestalter erleben und uns nicht als Objekte für die Realisierung der Absichten anderer zur Verfügung stellen oder benutzen lassen. Also, kann man fast nochmal drüber nachdenken, was? Also,
ich finde das total schwierig, weil er tatsächlich Würde von Dingen abhängig macht. Und das finde ich persönlich super, super problematisch einfach. Weil Leute, die das nicht, Menschen, die das nicht erfüllen, haben dann keine Würde oder was? Oder die sich falsch verhalten? Oder wie verstehe ich das?
Ich weiß nicht, ob er sagen würde, dass diese Menschen keine Würde haben, aber er geht an das Thema eben neurobiologisch dran. Also er sagt, es gibt eine Verdrahtung im Gehirn oder eben auch nicht. Und die hilft dir, dich deiner eigenen Würde bewusst zu sein. Also ob du dir deiner Würde bewusst bist oder nicht, hängt für Hüther damit zusammen, ob du deine Verdrahtung für im Gehirn hast. Also sprich, das hat auch eine neurobiologische Komponente. Und er wirbt eben dafür und sagt, also das Problem ist, dass viele Menschen sich ihrer Würde nicht bewusst sind, dass sie also keinen inneren Kompass haben. Und wenn sie dann sich entwürdigend verhalten oder auch von der Gesellschaft irgendwie entwürdigt werden, dann gibt es da keinen Widerstand geben. So, und deswegen sagt er, man muss dazu aufwachen, man muss ein Bewusstsein für die eigene Würde entwickeln und dann kann man auch für die eigene Würde einstehen.
Also irgendwie vermittelt mir das Gefühl, dass es verschiedene Arten von Würde gibt. Nämlich, wenn man die Menschenrechte nimmt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das völlig unabhängig von irgendetwas. So, und nicht, hat nichts mit Verdrahtung oder wie auch immer oder Verhalten oder irgendwas zu tun. So, andererseits gibt es aber auch sowas wie, was weiß ich, würdevolles Verhalten. Und das kennt man ja von mir jetzt auch aus gewissen, sagen wir mal, adeligen Kreisen oder blauem Blub, dass man eine gewisse Würde hat und sich dementsprechend verhalten muss. Ich kenne das eher so aus Fantasy-Büchern. Da nennt man das, ob man Etikette hat und sich der würdevoll verhalten kann oder nicht. Das scheinen mir aber zwei unterschiedliche Dinge zu sein.
Ja, also ich glaube, eine Sache, die ich bei Hüther gelesen habe, ist, dass er zum Beispiel auch auf Viktor Frankl Bezug nimmt. Viktor Frankl hat ja ein KZ während des Nationalsozialismus überlebt und hat das in einigen seiner Bücher auch sehr stark reflektiert. Das ist ein sehr, sehr bekanntes, dessen Titel mir gerade im Vino nicht. Moment, ich muss gerade einen Wecker ausstellen. Sorry. Der Titel fällt mir gerade nicht ein von Viktor Frankl. Jedenfalls, Viktor Frankl erlebt also die krasseste Entwürdigung schlechthin im KZ. Und als Psychologe geht er eben auch so die verschiedenen Stadien durch, was dieses entwürdigende System des KZs mit ihm macht und auch mit seiner Psyche macht, ne, was er da alles an Menschlichkeit verliert, ja, so dass er also einfach nur noch so eine ganz banale Überlebensinstinkt so hat und also im Prinzip auch innerlich total verkümmert. Ist wahnsinnig gut, wer das in dem Buch beschreibt. Insofern, weißt du, welches das ist?
Trotzdem Ja zum Leben sagen?
Ja, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich ist es das. Viktor Frankl kommt eben dann zu dem Schluss, dass er sagt, du kannst einem Menschen sehr, 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 sehr viel nehmen und du kannst einen Menschen sehr, sehr stark kaputt machen, aber es bleibt immer noch eine gewisse letzte Freiheit im Menschen, im Bewusstsein. Und das wiederum, so wie ich Hüther verstehe, bringt ja auch mit Würde in Verbindung. Also Viktor Frankl wäre dann zum Beispiel einer, der war sich seiner Würde bewusst und hat dadurch vielleicht sogar die Stärke gefunden, ein KZ durchzustehen. So könnte man vielleicht argumentieren.
Da hat man dann aber schon das Gefühl, dass es entweder Würde in Richtung Menschlichkeit oder Würde in Richtung Wert auch wieder geht. Weil er sich seiner Menschlichkeit oder seines Wertes bewusst war und daraus halt eben die Beziehung, die Kraft gezogen hat oder den Standpunkt eingenommen hat, das machst du, geht nicht kaputt.
Ja, also wenn du Menschlichkeit sagst, dann bringst du aber Würde stark mit uns Menschen in Verbindung, ne? Das wäre halt auch eine Frage, ob Würde menschlich ist oder ob auch Nichtmenschliches Würde haben kann.
Ach so, nee, das war nicht eine Aussage, sondern eher eine Frage in Bezug auf das Erleben von dem Benjamin. Aber ja, sag weiter, sorry.
Ah, okay. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, ne? Inwieweit hat die der restliche, also haben nichtmenschliche Tiere zum Beispiel eine Würde oder auch anderes biologische Leben oder vielleicht ist es noch nicht mal auf Leben begrenzt, vielleicht könnte man von einer Würde in der Schöpfung reden. Weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, ne? wie man es versteht. Also das Wort Wert ist jetzt mehrmals gefallen, ne? Hast du gerade auch gesagt, Safira? Würdet ihr Würde stark mit Wert in Verbindung bringen oder wie seht ihr das?
Also ich würde das schon machen. Ich finde das auch super, super wichtig, weil einmal das so ein bisschen dem Abstrakten von Würde so ein bisschen das weniger abstrakt macht und ein bisschen konkreter. Und ich finde das halt eben für mich persönlich auch total wichtig und auch, wie ich gerne auch arbeite und rede, zu sagen, jedes Leben hat einfach einen Wert. So, ich finde es total wichtig, ne? Also wenn man jetzt Menschen betrachtet, wo man sich überlegt, so, okay, wow, ist das überhaupt noch menschlich oder hat dieses Leben überhaupt irgendeinen Wert? Und dann denke ich so, das ist nicht meine oder unsere Entscheidung, weil das Leben an sich der Wert ist. Ich meine, Dinge, die super wertvoll auf unserer Welt sind, sind meistens die Dinge, die total selten sind. Und nichts ist so selten wie ein individuelles Leben, weil es das nur einmal gibt.
Ich würde mal einen anderen Blickwinkel darauf werfen. Also ich finde das eben spannend, das weiterzudenken. Würde, ist das gleiche wie Wert? Wert ist vielleicht auch so ein bisschen so ein, sag ich mal, wirtschaftlich angehauchter Begriff. Und wenn ich jetzt mal sage, ja, das Mensch, menschliche Leben oder der Mensch an sich, was ist das wert? Wenn man jetzt zum Beispiel hingehen würde und würde die einzelnen chemischen Bausteine, die so ein Mensch ausmacht, die so einen Menschen ausmachen, im Bauladen irgendwo kaufen. Wie viel Euro werde ich dafür bezahlen? 10 Euro vielleicht? Weiß ich nicht. So, jetzt ist klar, ja, das sind ein paar Liter Wasser, das sind ein bisschen Kohlenstoff und was weiß ich, was da noch reinkommt. Ich bin kein Chemiker, aber so der Wahnsinn wird es nicht sein. So, jetzt ist klar, gut, der Mensch ist irgendwie eine ziemlich komplexe Anordnung. Ja, da ist eine Struktur, da ist irgendwie etwas, was hoch entwickelt ist, sag ich mal. Könnte vielleicht sein, es ist ein Kunstwerk. Aber ich glaube, dass es ein ganz großes Problem gibt, wenn wir über Wert reden, weil wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut beschreiben können, wo der Wert herkommt. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist.
Aus der Einzigartigkeit ist mein Argument.
Ja, aber jede Schneeflocke ist einzigartig. Und deswegen ist sie nicht wirklich wertvoll. Es ist ein Argument. Wo du darüber nachdenken könntest.
Hate
also,
you.
Weiß ich nicht, ich glaube, dass, oder vielleicht glaube ich nicht nur das, sondern ich habe ein bisschen was gelesen, und zwar das Manifest des Zentrum für politische Schönheit. Das Manifest hat den Titel, glaube ich, Aggressiver Humanismus. Oder zumindest geht es darum, wenn man bei Google eingibt, Aggressiver Humanismus, Manifest und Zentrum für politische Schönheit, wird man das finden. Da braucht man wahrscheinlich so 20, 30 Minuten, um das durchzulesen, ist nicht ganz kurz. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Abhandlung, wo diese Aktivisten sich darüber unterhalten oder beziehungsweise also dieser Text hat einen Gedankengang, der so ein bisschen die, sag ich mal, Grundideen der Postmoderne nachzeichnet. Also das fängt damit an, dass man sagt, ja, es hat verschiedene Narrative gegeben, so dieses Modewort, in der Vergangenheit Narrative, wie man die Welt zu einem besseren Ort machen kann oder retten kann oder wie auch immer. Ne, da hat es verschiedene Dinge gegeben. Es hat mal Religion gegeben, da glaubt heute keiner mehr dran. Es hat den Kommunismus gegeben, der ist zusammengebrochen. Dann gibt es den Kapitalismus, der funktioniert auch nicht wahnsinnig gut, weil wir jetzt merken, gut, wir richten unsere Erde zugrunde. Und dann argumentieren die Autoren, dann hat es in der westlichen Welt die Idee der Menschenrechte gegeben. Das wird eben verbunden mit der Menschenwürde auch. Die Menschenrechte als letztes großes Narrativ. Und dann arbeiten sie ziemlich scharf und ziemlich bissig auch heraus, wie in unserer Gesellschaft Menschenrechte heute als eine Art Etikett benutzt werden, wo man sagen kann, ja, Menschenrechte haben wir quasi gepachtet, nur um genau das wiederum auszuhöhlen. Also es ist vielleicht jetzt nicht ganz treffend jetzt erklärt, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht für euch. Aber wenn man eben hingeht und sagt, ja, wir sind der Westen, wir haben die Menschenrechte gepachtet und was weiß ich, dann wähnt man sich dadurch auf der richtigen Seite. Ja, wir sind der Westen, wir sind die Guten. Und dadurch hat man dann aber eben die Möglichkeit geschaffen, dass man genau das wiederum aushöhlt, weil wir sind eben nicht die Guten. Wir machen eben auch eine Menge Scheiße als Westen mit Waffendeals und was weiß ich. So dass also dieses letzte Narrativ der Menschenrechte im Prinzip auch nichts mehr gilt oder nicht mehr keine Hoffnung mehr gibt. So, dass die Menschen heute in der Postmoderne, wenn man den Begriff benutzen will, im Prinzip so eine Leerstelle produziert haben. Du weißt eben jetzt nicht mehr gut, was bringt denn überhaupt noch Hoffnung oder womit kann man überhaupt arbeiten? Und die sagen eben ja, wir brauchen einen aggressiven Humanismus. Das ist deren Antwort. Ich finde aber die Fragestellung eben genial, dass sie eben aufwerfen und sagen, ja, das Problem ist, dass wir heute eigentlich keine Begründung haben, warum gibt es überhaupt sowas wie Menschenrechte und Menschenwürde. Das können wir nicht gut begründen.
Also der Unterschied zwischen einer Schneeflocke und uns ist, wenn man provokant formuliert, ein gradueller. Also wir sind einfach noch viel komplexer als eine Schneeflocke. Aber einzigartig ist auch die. Das heißt, ja, was bedeutet denn diese Komplexität? Also ich glaube, viele Humanistinnen und Humanisten würden halt sagen, wir Menschen sind halt, können halt ziemlich viel Leid auch empfinden. Also auch ziemlich bitteres Leid und können Schmerzen empfinden. Und es wäre ein humanistisches Ziel und Ideal, so viel Leid für möglichst viele Menschen zu verringern wie möglich. Und deswegen, weil Leid unsinnig ist in dem Sinn, unvernünftig oder ethisch nicht richtig, sollte es möglichst wenig davon geben in der Welt. Das wäre dann eine Argumentationslinie, klärt aber auch nicht die Frage des Ursprungs von Menschenrechten und von Würde. Nicht so wirklich.
Also historisch gesehen hat es was mit dem Christentum zu tun, das sagt der Hüther auch. Er selber geht davon aus, dass die Idee der Inkarnation mit der ausschlaggebende Faktor gewesen ist für die Idee von Menschenwürde, was ich sehr, sehr spannend finde. Er sagt, dass die Idee, dass die Christen glauben, dass Gott Mensch wird, der Gottessohn, ja, Jesus Christus als Sohn Gottes wird Mensch, dass dadurch eine ganz krasse Aufwertung des Menschen eben geschieht und dadurch dann eben gesagt werden kann, ja, wenn Gott sich so stark mit dem Menschen identifiziert, wenn Gott Mensch wird, dann ist der Mensch sehr, sehr wertvoll und muss eben mit Respekt und Würde behandelt werden.
Wobei ich sagen muss, die sagt man das so, buddhistische Narrative oder den Gedanken, den die haben mit, ich grüße das Göttliche in dir oder jeder Mensch enthält Göttliches in sich, ein Teil Göttlichkeit, wertet ja auch extrem auf, oder?
Auf jeden Fall, ich würde schon sagen. Also ich glaube, dass dieser Gedanke findet sich schon in allen großen Weltreligionen wieder, in irgendeiner Form. Und definitiv auch im Buddhismus beispielsweise. Naja, historisch gesehen ist es schon so, dass das Christentum jetzt speziell die Menschenrechte hervorgebracht hat. Ne? Also in dieser spezifischen Form. Ja, also man kann dann darüber nachdenken, warum das ausgerechnet in dem Kontext entstanden ist und nicht in den anderen Kontexten, die es auch gibt und die das auch ermöglicht hätten aufgrund des Gedankenguts, den es dort gibt. Ne? Hm. Schwer zu beantworten wahrscheinlich. Vielleicht gibt es klügere Menschen, die das schon besser beantwortet haben. Ich würde sagen, es gibt diesen Gedanken auch in der christlichen Mutterreligion, im Judentum schon stark. Also auch da ist ja schon ganz früh davon die Rede, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind, die Menschen. Und Adam und Eva sind ja auch nicht, ist jedenfalls meine Deutung, unbedingt zwei spezifische Menschenkinder, die ersten, sondern stehen für die Menschheit. Kann man auch linguistisch irgendwie begründen. Wer da interessiert ist. Als Sigi Zimmer noch vor allem Exegese gemacht hat, hat er das ganz einleuchtend und ausführlich erklärt. Also sucht im Worthausarchiv nochmal nach. Das hat er ganz fein gemacht, glaube ich. Aber ja, also ich denke, da steckt es auch schon ganz tief drin. Ne? Außerdem treffen im Mensch das wird ja auch in der Schöpfungsgeschichte erzählt, Staub und Gottes Geist zusammen. Also das wäre auch noch sowas. Auf der einen Seite ist der Mensch fragil, zerbrechlich, nichts Besonderes, Staub, ne? Was du gerade gesagt hast, wäre nicht viel wert, wenn man das irgendwo kaufen würde. Das Zeug, das einen Menschen ausmacht, also diese Idee gibt es in der Bibel auch schon, aber das trifft auf Gottes Geist. Beides ist vereint und macht den Menschen aus und das gibt ihm wieder Würde oder Wert. Ne? Das wäre das. Und der Mensch, auch das hat Sigi Zimmer einleuchtend erklärt, wird von Gott in den Garten Eden gesetzt. Und der Garten war zu der damaligen Zeit nicht sowas wie ein Schrebergarten heute, sondern etwas, das Königen oder vielleicht Fürsten vorbehalten war. Also die königliche Identität des Menschen wird da festgeschrieben. Und ist da ganz fest verankert. Also ich würde schon sagen, dass es da wichtige Echos gibt in der jüdischen Erzählung, in der christlichen Erzählung und natürlich auch in anderen Religionen, auf die wir uns alle berufen können, wenn wir denn solchen Traditionen angehören.
Hm. Wolltest du was sagen? Sonst...
Nee, mach mal.
Lange bevor es Worthaus gegeben hat, hat der besagte Tobias Feix noch deutlich mehr geblockt. Unter anderem hat er wirklich vor vielen, vielen Jahren hat er einmal einen Vortrag eines gewissen Religionspädagogen Siegfried Zimmer geteilt. Da war der noch nicht in der evangelikalen Welt sonderlich bekannt, also zumindest nicht im Internet. Und der Vortrag damals ging um das Heilige. Es waren 4 Vorträge, ging es um Religionspädagogik. Das war so das erste, was ich von Siegfried Zimmer damals gehört habe. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob man diese Vorträge heute noch finden kann. Aber die Grundidee war die, dass er gesagt hat, das Heilige, das ist ja hebräisch Kadosh oder sowas, das meint, dass es etwas gibt, was abgesondert ist. Also das Heilige ist, was abgesondert ist, ist etwas Besonderes, es ist eben nicht das, was gewöhnlich ist.
Mit abgesondert meinst du jetzt kein Sekret, sondern...
Ich habe diesen Begriff deswegen genannt, weil diese in meiner christlichen
Sozialisation
ist heilig immer so genannt worden. Na, heilig, das bedeutet abgesondert. Und das bedeutet, dass du weltfremd sein musst. Und,
ein Sonderling.
Ein Sonderling, genau. Und dieser Begriff war für mich eigentlich immer sehr, sehr verbrannt. Weil damit eigentlich aller möglicher Scheiß gerechtfertigt wurde. Ne? Auch, dass Gott im Grunde ziemlich...
Okay, lassen wir das.
Ja.
Es wird nur dramatisch, also
es wird
geht
nur
nicht in die Wunde rein.
Not in this direction. Also die Idee bei Siegfried Zimmer ist nämlich eine völlig andere. Gott ist der Heilige. Das bedeutet, Gott ist das Besondere. Und das Besondere ist eben das Gegenteil von uninteressanten, langweiligen. Das Heilige ist also das, was in sich kristallisiert, so das Beste vom Leben. Das, was möglichst interessant ist, das, was vielleicht Ekstase auslöst, das, was das Leben wertvoll macht, ausmacht und so weiter. Die besten Momente des Lebens, sowas in der Art. So habe ich es zumindest damals verstanden. Und wir sagen das ja auch, ne, das ist mir heilig. Das sagt man heute ja auch nochmal. Wobei vielleicht ist das Problem, dass man das nicht mehr sagt. Ich glaube, dass man argumentieren kann, dass es in unserer Gesellschaft heute das Heilige so nicht mehr gibt. Dass das Heilige verschwunden ist. Und dass vielleicht ist es so, dass uns heute nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen heilig sind. Und deswegen auch Menschen nicht mehr heilig sein können. Und vielleicht kann man deswegen sagen, ja, wenn man die Heiligkeit von Menschen wiederentdeckt, dass Menschen besonders sind, dann entdeckt man auch die Würde des Menschen wieder.
Ich finde in dem Kontext den Begriff Was hast du gesagt? Abgesondert?
Ja, das hat er.
Finde ich halt eben schon gut, aber dann aus der Perspektive, dass es halt eben so abgesondert ist, dass es halt eben Hashtag unantastbar ist. So, ne? Weil das ist ja auch das Heilige im Sinne von, es ist halt eben nicht antastbar im Sinne von zerstörbar. So. Und das finde ich halt eben wichtig. Ich finde die Formulierung in den Menschenrechten auch einfach richtig gut, weil da steht, sie ist unantastbar. Es ist einfach eine Beschreibung von einer Tatsache. So, ne?
Ich habe da mal vom Navid Kermani, muslimischer...
Ganz guter Typ.
Guter Typ. Habe ich einen Vortrag gehört. Der hat einmal im Bundestag einen Vortrag halten können. Und
fantastisch.
Da hast du den Vortrag gehört?
Ja. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, aber es war fantastisch. Also das Gefühl, was übrig geblieben ist, ist A, fantastisch. B, hat er so eine wundervolle Stimme. Ich habe ihn eine Zeit lang zum Einschlafen gehört.
Oh Gott. Navid Kermani.
Too much information, sorry.
Navid Kermani hat da also eine Hommage an das Grundgesetz gehalten. Und eine Sache, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass er sagt, dass es einen Widerspruch gibt im ersten Artikel des Grundgesetzes. Weil da steht auf der einen Seite, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann geht aber der Satz weiter, sie zu schützen. Es ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt oder so in der Art. Na, also du hast auf der einen Seite... Bitte?
Ja, müsste stimmen, glaube ich.
Müsste halbwegs stimmen. Du hast auf der einen Seite etwas, was unantastbar ist, und auf der anderen Seite muss es geschützt werden. Ist die Frage, ist es denn doch antastbar? So, und das ist es ja. Also das Problem ist, es ist ja antastbar. Natürlich kannst du die Würde antasten.
Ja, ist es halt eben nicht. Also, Saphire behauptet, Stein auf Bein ist es eben nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Würde etwas ein gewisser Kern ist. Daran kann man rütteln. Daran kann man fiese Dinge mitmachen. Man kann mit Menschen fiese Dinge machen. Und man kann versuchen, jemandem die Würde zu nehmen. Aber ich glaube, dass die Würde ein tiefes, essentielles Ding, irgendwas ist, was halt eben nicht zerstört werden kann. Aber warum es geschützt werden muss, ist meiner Meinung nach nämlich eben, dass die Versuche, dieses Ding anzutasten, halt eben verhindert werden müssen. Wir müssen dafür kämpfen, dass Leute halt eben das nicht machen, dass die Würde respektiert wird, dass Menschen in ihrem Wert gesehen werden und dass da halt eben jede staatliche Institution alles für tut und nicht so, wie es jetzt ist.
Ja, Amen.
War das nicht das, was Marie eigentlich sagen wollte? Aber nicht Mic sagt,
drop! Leider war das nicht so cool, wie ich es gesagt habe. Das hätte so ein richtiger Mic drop. Naja, egal. Aber you know what I mean.
Ja, also es geht darum, denke ich auch, ne, Angriffe auf die Würde des Menschen zu verhindern. Und die gibt es leider. Vielleicht ist es wahr, dass die Würde an sich nicht beeinträchtigt werden kann, egal was man einem Menschen antut. Aber es gibt durchaus Versuche, die Würde des Menschen anzutasten. Und nur weil die vielleicht nicht antastbar ist, heißt es ja nicht, dass man einem Menschen nicht enorm schaden kann durch solche Angriffe. Dass man einen Menschen nicht richtig klein machen und nahezu und sogar vollständig zerstören kann. Ja.
Also ich habe so ein bisschen noch nicht ganz raus, was dann, also wir kommen jetzt vielleicht wieder fast an den Anfang, was dann Würde überhaupt ist. Also für mich ist so ein bisschen das Problem, dass da möglicherweise so eine Art Dualismus draus entsteht. Also das, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nehme, eben diese Idee, ja, der Mensch ist Staub und Geist Gottes, so, ist dann, was weiß ich, wenn du den menschlichen Körper zersägst und in Koffer packst und dann aus der Botschaft in der Türkei rausbringst, das ist, glaube ich, da sind wir uns einig, das ist ein unwürdiges Verhalten. So, und gibt es dann jetzt irgendwie von diesem Menschen, der da zersägt im Koffer liegt, gibt es da dann irgendwie jetzt noch so eine transzendente Würde, die da drüber ist, die irgendwo in einer geistlichen Dimension ist oder sowas?
Also ich bin mir nicht sicher, ob Leichen Würde haben. Da bin ich ein bisschen zwiespältig, aber ich bin auch nicht so gut mit so Todgeschichten.
Ja, aber verstehst du, was mein ich Problem das, mit der
ich finde das nicht würdelos. Es ist halt eine Leiche. Das ist für mich keine Thematik mit Würde mehr.
Ich glaube
obwohl das gemein also, ist, sorry.
Das Problem ist ja nicht, dass die. Das Problem ist ja, glaube ich, jetzt nicht die Leiche, sondern dass mein. Ich kann das gerne nochmal ein bisschen besser auf den Punkt bringen. Ich habe das Gefühl, dass es eine Gefahr sein kann, wenn man von so einer transzendenten Würde redet, ja, die mit der Körperlichkeit vielleicht gar nichts mehr zu tun hat. Denn dann kannst du den Körper, klein hacken, während der noch lebt. Ja, du den lebenden Menschen behandelst du würdelos, ne? Aber die Würde hast du dadurch ja nicht angetastet, weil die ist ja irgendwie transzendent. Das ist meine Frage.
Ich glaube, transzendent als Wort ist in dem Kontext ein bisschen problematisch. Ich würde vielleicht relational benutzen. Ich glaube, Würde ist etwas Relationales.
Also alter Prozesstheologe.
Das sagst jetzt du. Es hat mit Beziehungen zu tun. Und so kann auch eine Leiche potenziell Würde haben, wenn da Beziehung da ist. Ne? Und die kann es einem abverlangen, dass man einem Leichnam auch Respekt zollt beispielsweise. Es geht nicht, ne, um dieses körperliche, leblose Ding, sondern es geht um die Beziehung, die nach wie vor noch da ist. Und ich glaube, das bringt es nochmal auf eine andere hilfreiche Ebene. Würde spielt sich auch auf Beziehungs- oder auch vielleicht nur auf Beziehungsebene ab.
Das heißt, die Würde entsteht dann erst.
Nee, ich sage nicht, dass Würde dadurch entsteht, sondern ein Wesen, das nicht verbunden ist mit irgendetwas anderem, ob man da überhaupt noch von Würde reden kann. Ich glaube, ich weiß, woher dein Protest laut kam, Saphira, nämlich du würdest es dich wahrscheinlich dagegen wehren, dass Würde erst dadurch entsteht, dass jemandem oder etwas Würde zugemessen wird. Und da wäre ich ganz bei dir. Aber ich glaube, Würde gibt es nicht in einem isolierten, ne? In einem isolierten Raum, wo nur ein Wesen drin ist, sondern Würde ist etwas, was im Zusammenspiel in der Vernetztheit, in der Verbindung von Menschen untereinander, Menschen und Schöpfung, Menschheit und Gott, wenn man daran glaubt.
Ausdruck bekommt. Wenn du den Satz so beenden würdest, wäre ich total bei dir.
Ich meine, überhaupt relevant ist. Warum sollte sonst Würde überhaupt als Konzept, als Begriff eine Relevanz besitzen, wenn es nicht um Beziehungen gehen würde?
Weil das für mich eine Haltungsfrage ist. Weil da, wo wir jetzt immer hinkommen, ist einfach, jetzt könnte man ja fragen, okay, hat der Serienkiller, der mehrfach behinderte Mensch, der was man noch für Kategorien aufmachen kann, Sklavenhändler, Vergewaltiger, Kinderschänder, whatever, eine Würde. Weißt du, weil wenn du nämlich sagst, es hat was mit seinen Beziehungen zu tun, jetzt könnte man sagen, okay, die Beziehungen sind all ziemlich kacke, weil er oder sie wahrscheinlich, nehmen wir mal den oder die Serienkillerin, jeden, mit dem er oder sie eine Beziehung hat, umbringt. Machen wir es mal ganz dramatisch. Ist dann nicht viel mit Beziehung. Und ich weiß, es ist ein ganz krasser Satz, so, weil ich weiß halt eben auch, wie viel Verletzung damit spielt und so. Aber ich glaube tatsächlich auch, der abgrundtiefste, böseste Mensch hat eine Würde.
Ja, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass auch der abgrundtief bösartige Mensch noch verbunden ist. Ich glaube, wir sind alle, ja, das ist immer mein Mantra, ne? Also ich glaube daran, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass alles in dieser Welt miteinander verbunden ist. Ne? Und ich als Christ glaube darüber hinaus auch, dass diese Verbundenheit auch in Gott besteht und durch Gott besteht. Ne, egal, ob man jetzt dementsprechend oder in dem Bewusstsein handelt oder nicht. Das heißt auch ein...
Dafür mache ich jetzt eine Kerze an.
Das heißt auch ein Schwerverbrecher wie ne, einer, den du beschrieben hast, mag vielleicht sich total isoliert haben, aber das ändert nichts daran, dass er trotzdem ein relationales Wesen ist, ne, dass er trotzdem ein Beziehungswesen ist, ob er es so will oder nicht.
Ja.
Ja, und deswegen hat, oder ich weiß nicht, ob deswegen, aber für mich ist halt der Würdebegriff nicht denkbar ohne Beziehung.
Ja gut,
es ging ja auch um die Transzendenz. Ne? Also meine Kritik war ja, wenn Würde so ein Begriff ist, der quasi wie so eine immaterielle Idee über den Menschen schwebt, ja, dann kannst du zwar diese Würde nicht antasten, ja, aber dann frage ich mich, wo ist denn die Relevanz? Ja,
so. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Fehler darin liegt, ist, dass du den Menschen in einzelne Teile aufteilen würdest. Und das würde ich nicht machen. Weil der Mensch ist Körper, der Mensch ist Geist, der Mensch ist whatever. Das ist aber eine Einheit, das ist nichts, was man trennen kann, sondern das ist das Sein. Und deswegen kannst du das eine vom anderen nicht trennen und deswegen kannst du die Würde auch nicht vom ganzen Menschen trennen, würde ich persönlich sagen.
Ja, ich würde das auch sagen.
Weil wenn ich dir jetzt deinen
aber
Arm
dann, deswegen,
ausreiße,
aber dann ist die Frage, dann ist aber eben die Frage, ob die Würde dann doch antastbar ist. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Also, wenn du einen Menschen antastest, und zwar, nehmen wir jetzt nochmal diese, du zerhackst einen Menschen, du zerstörst einen menschlichen Körper, ist das nicht auch schon Würde antasten?
Naja, dann taste ich eher meine eigene Würde an.
Das verstehe ich nicht.
Naja, weil der Mensch, der zerhackt wurde, wurde ja zerhackt. Passiv. Warum sollte die Würde von dem angetastet sein?
Genau, weil ich eben sagen würde, man kann Würde nicht als etwas Separates nehmen und den menschlichen Körper dann wiederum als etwas Separates. Und dann
aber
ist die Seele
ist
noch das Dritte und so weiter.
Zerhackt zu sein. Das ist doch nicht würdelos.
Ja, weil ein Mensch da eben nicht gewertschätzt wird und eben nicht als etwas Wertvolles behandelt wird, sondern eben zerhackt wird.
Also ich würde halt wiederholen, das ist ein Angriff auf die Würde, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber nach der Logik würde die Würde eines Menschen ja abnehmen, je weniger Körperteile er hätte. Und das ist ja Unsinn. Und das wäre ja auch zutiefst ableistisch.
Also, whatever that is, aber ja.
Ja, Menschen, die irgendwie Prothesen haben oder so, sind dann weniger wert, oder was? Also das ist ja, wenn man sich auf den Pfad begibt, gibt es dann
hallo?
20 Zentimeter weniger Würde. Denk da mal drüber nach.
Nee, also die da wäre ich
mit meinem Bauch wieder raus.
Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, eine Kurzschlussfolgerung, die nicht weit führt.
Ja, aber ich fühle mich noch nicht ganz richtig verstanden, weil mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, also ob jetzt ein großer Mensch oder ein kleiner Mensch oder wenn du jetzt drei Arme hast oder nur noch einen, ob das irgendwas mit deiner Würde macht.
Also du würdest wahrscheinlich sagen, dass körperliche Unversehrtheit auch zur Würde dazugehört.
So, das würde ich zum Beispiel sagen, ja. Es geht dann aber weiter, weil die Frage, die dann aufgeworfen wird, ist letztendlich auch, was ist Menschsein, wo hört Menschsein auf? So, das spielt da auch mit rein letztendlich.
Aber für mich
klar.
Hat das etwas damit zu tun, dass ne, die Würde wird nicht zerstört und die Würde wird nicht weggenommen, aber sie wird nicht respektiert mit dem Verhalten. Und das ist der Punkt. Sie wird ignoriert, sie wird vergessen, es wird so getan, als wäre die Würde nicht da. Und das ist das Problem. Und das, finde ich, sagt halt eben auch, sagen auch die Menschenrechte. Die Würde ist unantastbar. Sie ist immer da. Darüber wird nicht diskutiert. Das ist nichts, was man irgendwie von Mensch zu Mensch nochmal neu verhandeln werden muss. Und dementsprechend muss man sich immer oder sollte man sich immer so verhalten, mit der Haltung, mit dem Gedanken, mein Gegenüber hat eine Würde. Und wenn ich die Person so und so behandle, behandle ich sie, als hätte sie keine Würde.
Also um nochmal zurückzukommen auf, also ich behelfe mir da gern mit diesen biblischen Bildern, ne? Aber wenn man den Ursprung der Würde, der Menschenwürde auch in Gott verortet und der Bibel da folgt, beispielsweise der Schöpfungsgeschichte, und da sieht, dass der Mensch dadurch eine Majestät bekommt, also so eine majestätische Würde. Also Würde ist was Königliches, Würde ist etwas, was den Menschen edel macht, nobel macht. Und wenn man das dann so versteht, dann mag es sein, dass Würde dann zwar unzerstörbar ist, aber daraus folgt ja für mich, ich werde einen Mitmenschen auch immer so behandeln, als wäre das ein edles, nobles, majestätisches Wesen. Also in dem Sinn. Ja, also nicht, weil die Würde dann verschwindet, wenn ich diesem Menschen etwas antue oder geringer wird, sondern weil Würde das von mir fordert, weil diese Perspektive, dass dieser Mensch eine majestätische Würde hat, das von mir einfordert.
Bam. Die Marie ist ja nicht da, aber die hatte vorhin etwas gesagt, was ich interessant finde, wo ich denke, was hier auch reinpasst. Sie hat gesagt, Würde muss zugesprochen werden. Das gefällt mir. Also wenn man sagt, gut, der Mensch oder die Schöpfung hat etwas Majestätisches, etwas Edles, etwas Wertvolles und das ist Würde, dann glaube ich, dass wenn man sagt, dass das dass die Ursache deswegen ein Zuspruch Gottes ist, dann ist das etwas, das kannst du nicht antasten, weil das ist die Haltung Gottes zum Menschen. Wenn man sagt darin, oder von mir aus auch die Haltung Gottes zur Schöpfung, wenn darin die Würde begründet ist, glaube ich, ist das sehr stark. Weil dann kannst du wirklich einen Menschen zerhacken, der Zuspruch Gottes, der bleibt. So, und auf der anderen Seite wächst dadurch aber auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Weil dieser Zuspruch und diese Haltung Gottes zum Menschen gleichzeitig auch Anspruch für uns wird.
Finde ich gut.
Hat die Marie was Schlaues gesagt?
Also was Schlaues gesagt. Hätte sie das bloß selbst hier gesagt.
Ja.
Marie, wo bist du?
Ja, und was ich daran auch nochmal interessant finde, ist, dass halt eben das ist, wie Gott uns sieht, ist es auch wieder unantastbar. Hashtag.
Genau, das würde das im Prinzip implizieren.
Ja, und darin, in dem Punkt sehe ich dann halt eben auch wirklich, wirklich die Aufforderung, ne? Dieses Menschen halt eben dementsprechend zu verhalten und behandeln. Und ich finde es halt so krass, hast du am Anfang gesagt, dass von wegen die westliche Welt schreibt sich das auf die Flagge. Aber wenn ich dann halt eben überlege, wie sehr Menschen einfach ausgenutzt werden. Ich sehe nämlich gerade auf eine Tasche voller Armbänder von IJM mit dem Hashtag frei. Die Kampagne ist gerade auch wieder aktuell neu nochmal losgestartet, weil jetzt vor kurzem auch, ist ja auch egal, der Tag der Menschen schnickschnack war. Auf jeden Fall dieser Punkt halt eben, dass Menschen halt eben nicht mit Würde behandelt werden, sondern halt eben als Sklaven benutzt werden, dass Menschen überhaupt benutzt werden wie Dinge, dass Menschen total austauschbar sind. Das haben wir ja in unserer schönen westlichen Welt sogar auch, ohne dass man bis zu dem Ziegelmacher der Prostituierten oder dem der Näherin gehen muss. Dieses kapitalistische Denken, ich muss mich um meine Arbeitnehmenden nicht kümmern, weil jede Person halt eben einfach austauschbar ist und dieser Wert irgendwie nicht da ist. Und das finde ich schon auch echt dramatisch. Und ich finde es halt eben ne, wie wir am Anfang auch hatten, sehr dramatisch, wie sich das halt eben politisch entwickelt hat, wie mit Menschen umgegangen wird. So. Ja, wir haben absolut. Ja das auch in deinem Text drin gehabt.
Ja. Ja, ich finde das auch extrem dramatisch. Und wir haben schon in der vergangenen Folge gesagt, da waren wir uns, glaube ich, alle einig, dass diese Verschiebung des Referenzrahmens sehr beängstigend ist. Also die Verschiebung des Rahmens dessen, was sagbar ist, denkbar ist, was man heute wieder äußern kann. Und was ja total entwürdigend ist und manchen Menschen die Menschlichkeit abspricht.
Ja.
Und das ist schon heftig. Also was salonfähig schon fast ist in manchen Kreisen inzwischen oder in der Öffentlichkeit, das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht so für möglich gehalten in Deutschland. Ja, da verliert man so ein bisschen den Glauben an die Menschheit.
Voll. Aber ich finde auch trotzdem, dass man sowas halt im Kleinen, auch nochmal im Alltäglichen, ich habe ein Haar auf meinem Mikrofon, das ist kribbelt, eklig, sorry, im Kleinen, im Alltäglichen für sich selber aber auch, finde ich, nochmal bedenken muss. Also dieses, Nachsicht mit Menschen haben, nicht immer auf seine Recht bestehen. Ich bin immer so berührt, wenn ich gegenüber zu unserer Bäckerin gehe. Ich finde das immer so krass. Da ist Samstag und Sonntag, zumindest sonntags, ist das die einzige Bäckerei, die hier im Umkreis offen hat. Und da ist immer eine mega lange Schlange. Und die Frau ist alleine in diesem Laden und ist immer total gestresst. Und da ich ja nicht so eine Frühaufsteherin bin, bin ich auch öfter mal zu einer späteren Uhrzeit da. Und dann ist es gerade halt eben leer, genauso wie die Regale. Und die Frau ist immer total am Ende und total gestresst. Und dann erzählt mir manchmal, wie krass die Menschen einfach mit ihr umgehen. So, ne, diese Haltung, okay, das ist hier eine Bäckerei, das ist eine Dienstleistung, ich habe die Erwartung, das und das und das muss so und so laufen. Und überhaupt kein Verständnis für ihren eigenen Stress. Ich meine, Stress ja selber, wenn keine Brötchen mehr da sind. Plus die ganzen Leute da zu bedienen und alles. Und dann wird die so megamäßig fies angepumpt. Ich finde das total dramatisch. Aber das ist irgendwie so ein Verhalten, was sich so super eingeprägt hat. Man hat die Erwartung, Leute, die ich für gewisse Sachen bezahle, müssen sich halt eben auch dementsprechend verhalten und ganz oft vergisst man dann auch gerne, dass da ein Mensch hintersteht. Und das, finde ich, ist genau der gleiche Punkt. Ne? Dieses, ich muss aber auf mein Recht beharren und dann muss ich den Mann im Kundenservice am Telefon erstmal anpumpen, weil, keine Ahnung, er irgendwas nicht gebacken kriegt. Dann ist die Kassiererin nicht schnell genug oder es wird keine neue Kasse aufgemacht oder whatever, diese Haltung ist schon so sehr im Alltäglichen drin, dass man halt eben, wenn ich dafür zahle, dann kann ich jemanden auch unmenschlich behandeln, weil das ist ja sein oder ihr dämlicher Job und dafür wird sie bezahlt und dann muss man auch keine Rücksicht mehr auf menschliche Probleme oder so nehmen, dann zählt einfach nur Leistung. Wenn ich überlege, ganz viele Jobs könnte ich einfach nicht machen. Ich könnte keine 6 Stunden am Stück an der Kasse sitzen. Ich würde durchdrehen, Amok laufen, whatever. Es wäre mir auch einfach zu anstrengend. Ich sitze beim Büro, ich stehe zwischendurch auf und laufe einfach nur mal in die Küche, nur um laufen zu können. Ich trinke einen Kaffee, ich tue so, als müsste ich Post holen, nur damit ich mit irgendjemandem quatschen kann. Okay, jetzt könnte man meinen, ich arbeite schlecht, dem ist tatsächlich nicht so, aber mehr kann ich nicht leisten. Und dann habe ich doch nicht die Erwartung, dass irgendwelche anderen Menschen in irgendwelchen anderen Berufen, die viel stressiger sind, wo die viel weniger Kaffee trinken können als ich, wer weiß, was leisten müssen. Sind wir doch mal realistisch.
Ja, es ist, da sind mehrere wichtige Punkte drin, Sasa. Also,
und die Bahnfahrer können auch nicht immer dafür, obwohl ich die Deutsche Bahn auch hasse, aber nicht den Zugführer.
Also wir könnten wieder marxistisch werden und erstmal von Entwürdigung auch durch, oder Entfremdung eigentlich, ne? Durch Arbeit oder kapitalistische Strukturen sprechen. Was auch viel mit Würdelosigkeit und Entwürdigung zu tun hat.
Voll.
Wir könnten davon reden, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft nur Leistungen würdigen, ne? Und einfach vernachlässigen, dass jedem Menschen zusteht, gewürdigt zu werden oder dass jeder Mensch es braucht, dass seine Würde bestätigt wird, ne? Bejaht wird. Also ich erzählte auch schon mal eine Geschichte und ich weiß nicht mehr, von wem ich das geklaut habe. Vielleicht war es Richard Beck. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hilft es mir persönlich, darüber nachzudenken. Die meisten von uns haben ja schon mal entweder selbst in der Gastronomie gejobbt oder hatten Freunde, die in einem Restaurant oder irgendwo gekellnert haben oder was. Und wenn wir da hinkommen und nehmen wir mal an, eine Freundin von uns fängt gerade in irgendeinem Laden neu an und die kellnert dort. Und dann gehen wir hin, weil wir die mal an ihrem Arbeitsplatz besuchen wollen, freuen uns total auf diesen Abend. Sie ist aber, wie wir schnell feststellen, total gestresst, weil der Laden voll ist, weil alle Leute von allen Tischen irgendwas wollen und sie kommt zu kaum irgendetwas. Wie werden wir uns dieser Freundin gegenüber verhalten? Werden wir sie anpumpen, weil wir unser Essen nicht schnell genug kriegen? Oder werden wir Verständnis haben, weil es unsere Freundin ist und werden wir ihr sagen, hey, mach dir keine Sorgen, bedien erstmal die anderen Tische, kümmere dich erstmal darum, ist ja kein Problem.
Aber vergiss nicht, mir einen freien Drink zu bringen.
Die Rechnung geht auf
Haus. Wie auch immer. Normalerweise würden wir uns doch alle so verhalten.
Ja,
ist doch klar, ne?
Ja.
Warum verhalten wir uns nur unseren Freunden gegenüber so? Warum verdienen nicht andere Menschen in dieser Situation nicht genauso viel Würdigung, genauso viel Respekt und Rücksicht, ne? Also warum gewöhnen wir uns nicht an, auch fremden Menschen mit einer Haltung der Wertschätzung zu begegnen? Ihnen zu unterstellen, ne, dass
ist ja auch so,
dass sie es nicht auf uns abgesehen haben, weil ich sie böse sind.
Ja, und ich sage jetzt mal, mein Mantra, Freundlichkeit siegt. Es ist richtig abgefahren, wie oft das ist, wie man irgendwelche mega krassen Situationen auch einfach dadurch entschärfen kann, dass man scheiße stinkfreundlich ist. Da fällt mir ein, dass wir den Nachbarn unten immer noch keinen versprochenen Kuchen vorbeigebracht haben, aber es hat geholfen. Der Nachbar war nämlich bei unserem Umzug so richtig pissig auf uns, weil wir halt eben auch laut waren dabei, zwar zu vernünftigen Uhrzeiten, aber er fand das nicht cool und ist dann so richtig sauer geworden und dann sind wir runtergegangen und waren richtig freundlich und haben Kuchen versprochen, den wir nie vorbeigebracht haben, aber danach war er cool.
Du warst richtig freundlich, ich habe nur daneben gestanden.
Und er hat geguckt, das hat auch geholfen. Nein, aber ich sehe das auch so und ich finde das halt eben auch total wichtig. Jetzt will ich aber nochmal einen anderen Punkt sagen. Einfach nur, um ihn gesagt haben, weil wir den gerade auch mehr oder weniger angeschnitten haben. Ich finde aber auch, dass man nicht zu aller Zeit immer für die Würde anderer Menschen in Anführungszeichen verantwortlich sein muss. Also im Sinne von, jetzt sind wir wieder im Bereich Opferschutz, weil das ist mir schon auch ziemlich wichtig, zu sagen, wenn man schlimme Dinge erlebt hat und auch über Todesstrafe und so gibt es verschiedene Meinungen und will ich jetzt nicht reingehen, aber dieses...
Du bist für die Todesstrafe.
Nee, ja, weiß ich nicht. Ich habe da keine feste Meinung zu, finde ich ein bisschen schwierig. Wobei ich auch nicht finde, dass die Todesstrafe zwangsläufig unserem Gespräch gerade widersprechen muss. Anderes Thema. Was ich einfach nur meine ist, Leute, wenn ihr irgendwie wirklich krasse Dinge mit Menschen erlebt habt, die sehr an eurer Würde dran wollten und euch würdelos verhalten habt, finde ich es jetzt auch nicht eure Verantwortung, euch für deren Würde so einsetzen.
Ja, aber das ist Hüter. Das, finde ich, macht er ziemlich stark, dass er deutlich macht, das Wichtigste und das Beste, was man machen kann, ist eben, dass man für seine eigene Würde einsteht, seine eigene Würde erstmal entdeckt und seiner eigenen Würde sich bewusst wird. Ich finde, dass das auch eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen ist, was Kirche leisten könnte.
Ja, finde ich
und
auch.
Und was Spiritualität ausmacht. Und ich glaube, das macht sogar mal die evangelikale Szene und die christliche Szene überhaupt, macht das, glaube ich, recht gut.
Naja.
In vielerlei Hinsicht. Also gerade so dieses Grace-Movement würde ich da einsortieren, wo eben...
Aber du hast da nur Würde, wenn du Christ bist.
Das wiederum ist ein Problem, ja. Wobei ich glaube, dass... Das naja, schon theologisch würde man schon sagen.
Wenn die Seele noch zu retten ist, motiviert das auch. Naja,
der Wert des Menschen liegt darin, dass er Geschöpf Gottes ist. Und es liegt nicht daran, ob man Christ ist oder nicht.
Und das der Prediger schon. Nimmt einen Geldschein und knüllt ihn zusammen und tritt darauf rum und nimmt ihn in den Mund und spuckt ihn aus. Und dann breitet er ihn wieder aus, zeigt ihn dem Publikum und sagt, und es ist immer noch, jetzt habe ich vergessen, wie viel dieser Schein wert war, aber es ist immer noch ein 10-Euro-Schein.
Ja,
nicht an Wert verloren, egal was passiert ist. Typische evangelikale Predigtdemonstration.
Siehste, das können wir. Komm, wir Christen.
Ja.
Ich bin gerade pissig, weil ich schon wieder im Verdacht stehe, in die Hölle zu kommen. Deswegen komme ich nicht mit sowas. Aber gut.
Ich hätte noch mal einen anderen
Punkt. Und zwar habe ich das schon relativ am Anfang anklingen lassen. Mir ist auch noch wichtig die Würde der nichtmenschlichen Schöpfung. Denn ich glaube, das ist etwas, was wir auch entdecken oder wieder entdecken müssen. Und zwar dringend. Und was andere viel besser gemacht haben als wir im Westen, seit langer Zeit zumindest, nämlich tatsächlich so mit der Welt um uns herum leben, dass die Würde der Schöpfung gewahrt ist und eine Priorität ist. Ne, denn so ist es auch einfacher zum Beispiel nachhaltig zu leben. Mhm. Ich erinnere an unseren letzten Podcast. Wenn wir uns nämlich bewusst sind, dass diese Welt keine Wegwerfwelt ist.
So. I like that.
Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir da auch, wie gesagt, nichtmenschlichen Tieren gegenüber mehr Rücksicht nehmen und sogar Pflanzen, Ressourcen, dem Boden und der Luft und dem Wasser und all diesen natürlichen Dingen, die einfach auch unter anderem unsere Lebensgrundlage sind. Ne?
Darf ich da mal ein bisschen Provokanz reingehen?
Ja, mach.
Er nickte. Okay, also das ist so ähnlich wie die Geschichte mit der Todesstrafe. Glaubst du, dass man an die Würde von Tieren glauben kann und sie trotzdem verspeisen kann?
Ja, also wenn ich an, ja natürlich, ne? Also ich habe in letzter Zeit viel auch Native American Theologen gehört und gelesen, also die amerikanischen Ureinwohner, die Nachkommen
der Völker,
die, ja.
Das war aus schamanistischer Sicht, aber mach mal weiter.
Man kennt das ja sogar in klischeehaften filmischen Darstellungen oder so, ne, dass die tatsächlich das Bison um Vergebung gebeten haben, das sie gerade erlegt haben oder wie auch immer. Ne? Also dass eine gewisse, dass auch wenn man ein Tier gerade erlegt hat, weil man es zum Überleben braucht, man sich bewusst war, hey, das war jetzt heilig, dieses Leben.
Ja.
Und das dient jetzt dazu, damit ich leben kann, ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht kostbar ist. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dann wird man jetzt nicht hingehen und eine, weiß nicht, Industrienation entstehen lassen, in der Massentierhaltung die Norm ist.
Ja, das finde ich nämlich total wichtig. Ne? Auch dieses, du gibst dein Leben für meins. Ne? Also diese Dankbarkeit auch und diese Wertschätzung des Lebens. Das sehe ich nämlich auch so. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die eher sagen, ich habe ein Problem mit Massentierhaltung als mit Fleischessen. Das finde ich tatsächlich einen total wichtigen Punkt. Und den sehe ich halt auch Pflanzen gegenüber, wo ich halt eben tatsächlich auch Probleme mit Geschichten wie Monsanto, diesen komischen Riesen.
Monsanto. Nein.
Whatever, google it.
Ja.
Google what?
Es ist so ein riesengroßer Hersteller von Samen, Düngemittel und Insektenvernichter, bla bla bla, und hat halt eben das Riesenmonopol in diesem Bereich und ist halt mit auch verantwortlich dafür, dass wir starke Schwierigkeiten.
Ja, Monsanto stimmt.
Ja. Genau, also das ist halt eben einer von diesen Großkonzernen, die halt eben auch nicht gut mit Pflanzen umgehen. Das gleiche gilt für Rodung, ja.
Übrigens, am 7. Juni 2018 durch die Bayer AG.
I know. Aufgekauft worden. Ja. Fuck you, Bayer. Ich werde jetzt auch keine Medis mehr von euch kaufen. Ist Ratiopharm von Bayer? Wow! Okay, ja. Whatever. Ich werde einfach nie wieder krank. Es gibt Ingwer. Ja, nee, das finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen, wichtigen Punkt. So, und selbst ich finde die Sichtweise auch da wieder zu sagen, wie sieht Gott die Tiere, die Natur, unsere Welt, wo ist da ihre Haltung? Und diese auch als unsere übernehmen, finde ich ganz gut und wichtig.
Also könnte man das Ganze vielleicht sogar erweitern und sagen, die Würde der Schöpfung ist unantastbar und es ist unsere Pflicht, sie zu schützen.
Das war mal ein Abschlusswort, oder?
War gut.
Alter.
Meine Güte.
Das war mal ein Mic Drop. Hm. Bam. Good job.
Ich mache das jetzt nicht, sonst ploppt es unangenehm in den Ohren der HörerInnen.
Jo, haben wir viel zu gesagt. Fand ich eine krasse Folge. Hat mir aber gefallen. Ja.
Kommt zu Tribus.
Kommt zu Tribus. Besucht uns gerne auf der Burg. Sagt uns vorher Bescheid. Wir werden langsam richtig voll. Unsere Burg bekommt noch weiteren Zuwachs. Wir sind richtig voll. Aber wir sind immer noch sehr gastfreundlich. Ja.
Ja.
Ich bin ganz aufgeregt. Wir brauchen eigentlich noch einen größeren Küchentisch, aber unsere Küche ist zu klein, also müssen wir das umändern. Ach, es ist aufregend. Naja, okay.
Es
Leute,
ist so aufregend.
Aufregend. See you, hear you, whatever. Es war schön. Adieu.
Bis bald.
Bis dann.